Das ist unsere Anbetung, wenn wir auf ihn hören, wenn wir auch jetzt nicht den Meinungen der Menschen und den Nachrichten dieser Welt Aufmerksamkeit geben, sondern allein dem, was geschrieben steht und was unsere Seelen ernährt, Gottes Wort. Und dazu brauchen wir unbedingt Gottes Hilfe. So bekommt Gott die Ehre, dass wir auch sein Wort nur verstehen können durch Gottes Geist, der unsere Augen erleuchtet, unsere inneren Augen. So lasst uns zu ihm beten. O Vater im Himmel, danke für deinen Sohn. Du hast Großes getan, dass du dich geoffenbart hast. Du hast geredet in deinem Sohn. Und das ist der Höhepunkt dieser Geschichte, dieser Welt, dass du nicht nur durch Propheten und Visionen geredet hast, sondern durch deinen eigenen Sohn. Und so können wir gar nicht genug Wertschätzung aufbringen und Konzentration auf dein Wort, das uns dein Sohn so herrlich darstellt. Und so bitten wir um deine große Hilfe, die wir brauchen, um dich zu erkennen. Und es ist unmöglich, dich zu erkennen ohne den Glauben. So bitte wirke doch Glauben und Verstehen dadurch auf deine wunderbare und gnädige Weise. Dir sei die Ehre durch unser Hören, auch durch das Reden. Amen. Wie lautet eigentlich Gottes Notrufnummer? Letzte Woche haben wir von der 112 gehört. Aber welches ist eigentlich Gottes Notrufnummer? Nun, die Kinder haben das vielleicht schon mal gehört. Man lernt das als Kind. Das ist die 5015, Gottes Notrufnummer, die 5015. Wer von euch hat das schon mal gehört? Ja, okay, einige. Woher kommt das? Das kommt natürlich von, oder was heißt natürlich? Es kommt von Psalm 50, Vers 15. Und Psalm 50, Vers 15, da lesen wir, wie Gott spricht: Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Gott verspricht also hier: Rufe mich an in der Not und ich werde dich retten. Nun, dafür brauchen wir kein Telefon, brauchen kein Handy. Hier ist nicht gemeint, tippe eine Nummer ein im Handy, sondern rufe mich an, bete zu mir. Und darum ist die Nummer auch nur dazu da, dir den Bibelvers zu merken. Du brauchst das nicht als Telefonnummer verwenden, das ist nicht gemeint. Aber dieses Versprechen, Gott anzurufen und gerettet zu werden, das finden wir immer wieder in der Bibel. Zum Beispiel auch an Pfingsten, als Petrus dieser großen Menschenmenge die frohe Botschaft verkündigt hat. Und dort zitiert er aus dem Buch Joel, und dort lesen wir Folgendes. Dort verkündigt er: Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Nun, was ist damit gemeint, den Namen des Herrn anzurufen? Das sehen wir, wenn wir Petrus weiter zuhören. Denn so setzt er fort und sagt: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Und so fährt er dann fort zu verkündigen, diesen Rettungsdienst von Jesus auf der Erde. Also um den Herrn anzurufen, müssen wir ihn erstmal kennen. Wir können nicht anrufen den wir nicht kennen. Wir müssen wissen, wie der Herr Jesus gelebt hat und wer er ist. Und das Gute ist, wenn wir das tun und uns mit dem Rettungsdienst von Jesus Christus beschäftigen, dann erkennen wir auch darin unsere eigene Not. Das ist auch Teil der Botschaft. Und dann begreife ich, wie ich auf den Herrn Jesus reagieren muss, nämlich mit Anbetung und Gebet. Den Herrn anrufen heißt nicht nur ein Gebet sprechen, sondern anbeten. Mich zu beugen vor dem Herrn, vor dem König. Ja, und dasselbe schreibt auch Paulus im Römerbrief, Römer Kapitel 10. Römer 10, Vers 12 bis 14, dort schreibt Paulus: Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Hier sehen wir dasselbe Versprechen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, aber um zu hören, müssen wir erstmal seinen Rettungsdienst kennen. Wir müssen davon hören. Und das wollen wir heute Morgen tun. Du musst den Rettungsdienst des Herrn Jesus Christus kennen. Und dieser Dienst war einmalig und er ist schon geschehen. Wir können darauf zurückblicken und sehen, was wir im Wort Gottes darüber lesen. Nun, dieser Rettungsdienst beginnt, als der Herr Jesus etwa 30 Jahre alt ist. Wir haben schon in den vergangenen Wochen gesehen, er wurde geboren, er ist groß geworden, eine lange Zeit von etwa 30 Jahren, wo wir nicht viel über sein Leben lesen. Und dann kommen wir zu diesen etwa 3,5 Jahren. Und das ist der Rettungsdienst des Herrn, der gipfelt mit seinem Tod am Kreuz. Und wir schauen auf diesen Rettungsdienst in 3 Phasen. Letzte Woche haben wir schon die Hälfte uns angesehen. Und woher wissen wir eigentlich, dass es 3,5 Jahre etwa sind? Das Interessante ist, das lernen wir durch Johannes. Wenn wir Matthäus, Markus und Lukas lesen, dann können wir nicht genau sagen, ja, wie viele Jahre waren das jetzt eigentlich, dass der Herr umhergezogen ist und gepredigt hat. Und so kommt Johannes, das letzte Evangelium, zur Hilfe und zeigt uns anhand von den Passafesten, wie viele Jahre es waren. Nun, wir haben schon gesehen, es begann damit, dass der Herr Jesus getauft wurde und versucht wurde. Und so hat er zum einen seinen Dienst begonnen und es zielt alles darauf ab, dass er am Kreuz stirbt und von den Toten aufersteht am dritten Tag. Und wir haben gesehen, das, was so eine Änderung bringt in seinem Dienst, ist ein gewisser Tag der Ablehnung. Nun, der Herr wurde immer wieder abgelehnt, aber dieser bestimmte Tag ist so ein Symbol für die Ablehnung durch sein Volk. Und so haben wir es so unterteilt, dass wir sehen, er verkündigte das Königreich, dazu kam er. Und dann erduldete er die Ablehnung als zweite Phase, obwohl dieser Zeitraum sehr fokussiert ist auf einen Tag. Und dann lief er zielstrebig zum Kreuz, die dritte Phase. Und so wollen wir uns noch einmal erinnern an die erste Phase und dann steigen wir bei der zweiten Phase ein, wo wir aufgehört haben. So, jetzt können wir gerne die Gliederung sehen. Jesus, der Retter, erstens, er verkündete das Königreich. Das haben wir schon gesehen, was der Herr in der Öffentlichkeit tat. Er vollbrachte Wunder, er berief die Jünger. Aber vor allem tat er eines, nämlich er verkündete das Königreich Gottes. Und das ist eine sehr gute Botschaft, weil das Königreich Gottes bedeutet Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und das für alle, die von ihren Sünden umkehren und bei Gott Vergebung suchen. Und für diese Verkündigung, da hat der Herr Jesus keine Mühen gescheut. Er ging durch die Wüste, er ging durch den Süden, Judäa in Israel, und er ging durch den Norden, damit alle hören. Nun, was ist die zweite Phase? Die zweite Phase bedeutet, dass Jesus, der Retter, die Ablehnung erduldete. Die Botschaft von Gottes Königreich, die ist nicht willkommen in dieser Welt. Sie widerspricht unserem menschlichen Königreich. Denn von Natur aus wollen wir Menschen selbst bestimmen, was gut und böse ist. Und darum wuchs die Haltung der Ablehnung gegen Jesus, die wuchs stetig an. Es war nicht nur ein Tag, sondern die ganze Zeit wuchs das an, so je mehr er bekannt wurde, je mehr er gepredigt hat. Aber gerade Matthäus betont einen bestimmten Tag der Ablehnung als Symbol für diese Ablehnung gegen den Herrn Jesus. Und so wurde er von seinem eigenen Volk abgelehnt, müssen wir uns bewusst machen. Aber wie geduldig hat er das getragen? Das sehen wir in Matthäus 12. Kommen wir also jetzt wieder zu unserem Text in Matthäus 12 zurück und setzen wir dort fort, wo wir aufgehört haben. Als Erinnerung lese ich uns nochmal die Verse 22 bis 24, dann wissen wir, was die Situation ist. Matthäus 12, ab Vers 22. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach: Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Und dieses Wunder ist nicht zu leugnen, weil dieser Mann, der war eindeutig unfähig zu kommunizieren, konnte nicht sehen. Und das aufgrund eines Dämons. Jeder konnte sehen, Jesus hat diesen Dämon ausgetrieben. Aber was bedeutet das Wunder über Jesus? Was sagt das aus? Und das Volk, das schaut jetzt auf ihre geistlichen Anführer und diese Pharisäer, die würden jetzt das Urteil sprechen. Was sagen sie? Ist er der Sohn Davids? Ist er der versprochene Retter? Und sie sagen, dieser treibt die Dämonen nicht aus, außer durch Beelzebul. Was für ein lästerlicher Vorwurf. Wer ist Beelzebul? Wer ist der Oberste der Dämonen? Niemand anderes als Satan. Und damit sagen sie, es ist ganz sicher, dieser Jesus ist verbündet mit dem Satan, dem Erzfeind Gottes. Und so brauchen sie gar nicht weiterreden, weil es ist klar, wenn das so ist, dann ist er nicht der Sohn Davids, dann ist er nicht der Retter. Stimmt das denn? Haben die Pharisäer recht? Hat Jesus diese Wunder durch Satans Macht getan? Nun, keiner braucht rätseln, denn der Herr Jesus antwortet in Vers 25. Und achtet einmal darauf, wie er das tut. Er geht der Anklage nicht aus dem Weg. An anderen Stellen hat Jesus geschwiegen. Zum Beispiel vor dem Hohen Rat, als er festgenommen war. Der Herr Jesus hat auch nicht die Ankläger mit einem weiteren Wunder vernichtet, mit Feuer aus dem Himmel. Und er antwortet auch nicht mit einer Wutrede voller Beschimpfung. Wie antwortet der Herr? Er antwortet mit einer vernünftigen Widerlegung. Und die schauen wir uns jetzt an in Vers 25. Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. So beobachtet mit mir, wie er ihnen zeigt, dass ihre Ablehnung absurd ist. Sie ist unsinnig. Wann immer ein Verbund von Menschen gegeneinander kämpft, da führt das nicht zum Besseren, sondern da geht es kaputt. Ob eine Ehe, ob eine Stadt, ob eine Partei, eine Mannschaft, eine Sportmannschaft zum Beispiel, eine Regierung oder ein Königreich. Wenn es dort untereinander Kämpfe gibt, dann geht das kaputt. Wenn jetzt aber Jesus von Satan die Macht hat und dann damit die Diener von Satan bekämpft, wie ergibt das einen Sinn? Und der Jesus zeigt, diese Erklärung ist allein gegen den menschlichen Verstand. Und er spricht den menschlichen Verstand an, den Gott uns gegeben hat, mit dem wir solche Behauptungen prüfen können. Das passt einfach nicht zusammen. Und so zeigt Jesu erste Widerlegung, dass diese Behauptung absurd ist. Zweitens, und das sehen wir hier ab Vers 27, er zeigt ihnen ihre Behauptung und ihre Ablehnung ist inkonsequent. Achtet noch einmal auf Vers 27, wo er sagt: Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Die Söhne der Pharisäer sind ihre Nachfolger, solche, die zu ihnen gehören. Also ihre eigenen Leute haben auch Dämonen ausgetrieben und da ist das natürlich richtig. Da ist es natürlich nicht vom Satan, sondern von Gott. Aber wenn Jesus das tut, dann ist es vom Satan. Seht ihr, diese Erklärung ist widersprüchlich. Und so zeigt Jesus, was ihr behauptet, ist inkonsequent. Und drittens, ihre Ablehnung widersprach den Beweisen. Nun ganz eindeutig trieb Jesus ja die Dämonen mit Vollmacht aus. Er brauchte jetzt nicht bestimmte Tricks. Er hat gesprochen und dann flohen die bösen Geister. Hier haben wir aber einen blinden und tauben Mann, wahrscheinlich auch taubstumm. Das heißt, ja, mit dem kann man nicht kommunizieren. Da braucht es wirklich diese göttliche Macht, um den zu befreien. Und genau das tut der Herr Jesus und jeder kann es sehen. Und so ist es klar, dass Jesus mächtiger sein muss als der Dämon und als Satan, der Oberste der Dämonen. Und damit brachte Jesus also den sichtbaren Beweis, dass er das Königreich Gottes mit sich brachte. Also Jesus abzulehnen, das widersprach den sichtbaren Beweisen. Nun, warum redeten die Pharisäer so einen Unsinn? Das war ihre einzige Chance, um das Volk noch davon abzuhalten, Jesus nachzufolgen. Sie mussten Jesus für böse erklären. Und das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Jesus für böse zu erklären, ist keine geringe Sache. Das zeigt Jesus in den Versen 30 bis 32. Er sagt: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Hier stellen wir uns natürlich die Frage, was ist diese Lästerung des Geistes? Was ist diese eine Sünde, die nicht vergeben werden kann? Nun, wir sehen, die Pharisäer, die haben alles mitbekommen. Sie haben sichtbare Beweise gesehen und sie haben auch die richtige Erklärung dafür in der Schrift. Sie können es interpretieren. Denn wir haben es auch schon gesehen in den vergangenen Wochen, in Jesaja 32 zum Beispiel, Jesaja 35, wo es heißt, dass das Reich Gottes kommt, wenn Stumme wieder reden, wenn Lahme wieder gehen, wenn Blinde wieder sehen. Es ist alles klar und deutlich. Und doch lehnen sie das ab. Damit lehnen sie ab, was Jesus durch den Geist Gottes getan hat. Das ist auch für uns so ein Geheimnis, wie das zusammenwirkt. Der Herr Jesus ist natürlich wahrer Gott. Er hat nichts eingebüßt von seinem göttlichen Wesen. Und doch ordnet er sich in der Menschwerdung auch dem Vater unter. Und der Geist Gottes ist mit ihm. Und Jesus tut die Wunder durch den Geist Gottes. Es ist also das Wirken des Geistes Gottes, dass dieser Taubstumme hier, dieser blinde Mann, geheilt wird. Das hat der Geist Gottes getan, der Heilige Geist. Und jetzt zu sagen, das ist das Werk von Satan, das ist eine Lästerung des Geistes. Ja, und der Geist Gottes hat nicht nur dieses Wunder getan, er hat ja auch das Wort Gottes inspiriert, dass das erklärt. Und somit ist das Zeugnis vom Geist Gottes gelästert und auch sein Werk. Und somit sehen wir, sie haben Jesus wissentlich verteufelt. Und das ist unwiderruflich und unvergebbar. Und doch sehen wir, wie geduldig Jesus mit ihnen spricht. Ich möchte, dass ihr das seht, wie geduldig der Herr Jesus mit diesen Pharisäern umgeht. Ja, und woraus entspringt diese Ablehnung? Schaut mal auf Vers 33. Jesus erklärt, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Seht ihr, wo das herkommt, diese Ablehnung? Sie kommt aus der Wurzel, aus dem Herz. Und deswegen möchte ich auch dir und mir einprägen, was sagt dein Herz über Jesus? Was für Gedanken hast du über Jesus? Und was für Worte redest du über ihn? Wie redest du über ihn? Das ist, was uns der Text hier, wie er uns ermahnt. Hör dir mal zu, wenn du über Jesus redest. Weil wie du über Jesus denkst und redest, das bestimmt deine Ewigkeit. Das sehen wir hier. Das bestimmt die Ewigkeit. Und das ist unfassbar schlimm, dass wir hier Menschen sehen, die keine Möglichkeit der Umkehr mehr hatten. Die waren schon zu Lebzeiten, waren sie schon verdammt. Nun, diese Art Ablehnung der Juden bei einem klaren Wunder, die wiederholte sich noch zweimal, aber gerade dieser Tag hier wird betont als Wendepunkt im Rettungsdienst des Herrn. Und wir haben die Geduld des Herrn erlebt. Wir haben es jetzt gelesen. Wir alle wissen, wie geduldig der Herr war mit diesen Menschen. Er hat diese Behauptung ganz vernünftig und sachlich widerlegt. Aber mit welchem Ergebnis? Die Gegner kehren nicht um. Sie sehen ihren Irrtum nicht ein. Und sie unterwerfen sich nicht dem König. Und sie glauben nicht an ihn. Und was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass es kein intellektuelles Problem war. Die Pharisäer waren nicht zu dumm. Sie waren zu stolz. Und im Umkehrschluss, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, und ich spreche dich an, wenn du an ihn glaubst und ihm als König gehorchst, ja, dann haben wir erstmal Grund zur Freude, weil was ist das für ein Geschenk? Und zum anderen haben wir nichts zu prahlen. Und das schreibt Paulus in 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29. Und ich kann auch euch heute Morgen diese Verse zusprechen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und das Endergebnis, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und so sind wir nur gerettet, weil wir an etwas menschlich gesehen Törichtes glauben. Paulus schreibt ein paar Verse vorher, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es ist eine Gotteskraft, das Kreuz zu sehen, zu verstehen und zu glauben. Und da kommen wir jetzt auch in unserer dritten Phase hin, die dritte Phase von Jesu Rettungsdienst nach der Ablehnung führt uns zielstrebig zum Kreuz. Der Herr Jesus drittens lief zielstrebig zum Kreuz. Nun, der Tod als Verbrecher, also wie ein Verbrecher, das war schon immer das Ziel, wozu Gottes Sohn auf die Welt kam. In Matthäus 20, Vers 28 lesen wir diese Zusammenfassung von seinem Dienst, wo der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Da haben wir den Tod am Kreuz, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dazu ist er gekommen. Das war von Anfang an das Ziel. Und auf dieses Ziel lief der Herr Jesus zielstrebig zu. Und gerade die letzten 1,5 Jahre seines Dienstes, die stehen noch intensiver im Schatten des Kreuzes. Und jeder der Evangelisten widmet dieser Phase den meisten Platz im Evangelium. Das sehen wir hier aufgetragen. Wir haben also hier den Tag der Ablehnung und dann seht ihr, wie viele Kapitel, also mit den Ereignissen vor und nach diesem Tag, sich befassen. Bei Matthäus sind Teile von Kapitel 8 und 9 auf beiden Seiten zu finden. Aber so seht ihr, dass jeder der Evangelisten rechtslastig ist, also auf der rechten Seite, auf diesen letzten 1,5 Jahren vor dem Kreuz, da, das wird betont. Und natürlich auch, das wissen wir, die Leidenswoche und die Ereignisse um das Kreuz herum und die Auferstehung. Und so seht ihr, da liegt der Schwerpunkt. Nun, auf welchem Weg lief der Herr Jesus zielstrebig zum Kreuz? Das ist jetzt die Frage. Auf welchem Weg? Nun, zunächst gibt es noch eine dritte Rundreise durch Galiläa. Wir haben schon zwei Rundreisen kennengelernt, also eine dritte Rundreise durch Galiläa, also durch den Norden. Und diesmal ohne Jesus. Er schickt seine 12 Jünger aus. Und seine 12 Jünger, die reisen herum, um das Evangelium zu verkünden. Das lesen wir also in Lukas Kapitel 9, dass er seine 12 Jünger zusammenrief und ihnen Kraft gab. Erneut Kraft, um Vollmacht zu haben über alle Dämonen zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Als sie dann zurückkehrten, Lukas 9, Vers 10, da erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten, und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Also hier sehen wir, der Herr Jesus zieht sich zurück. Vorher ging er zu den Menschen und jetzt zieht er sich zurück mit seinen Jüngern. Und das Volk läuft ihm hinterher. Lukas 9, Vers 11, als aber die Volksmenge es erfuhr, folgen sie ihm nach. Wir sehen, Jesus geht nicht mehr von sich aus zu der Menge, sondern sie folgen ihm nach, sie kommen ihm hinterher. Und dann, etwa ein Jahr vor Jesu Kreuzigung, wird Johannes der Täufer geköpft. Und anschließend zieht sich der Herr Jesus noch mal mehr aus der Öffentlichkeit zurück und führt seine Jünger auf zwei Rundreisen durch das nördliche Galiläa. Und so geht Jesus dem Mörder von Johannes aus dem Weg. Auch der Volksmenge geht er aus dem Weg, die wollen ihn ja zum König machen. Er geht seinen Feinden aus dem Weg und er spendet den Jüngern Erholung und hat die Möglichkeit, sie noch persönlich zu belehren. Das ist also die Zeit dieses letzten Jahres vor dem Kreuz. Und während dieser Zeit haben wir diese zwei Reisen, Rundreisen zum Rückzug. Da geschieht es, dass er nach Tyrus und Sidon kommt und dort ist die Frau mit dem besessenen Kind, die ihn trifft. Und so reist er zurück ins 10-Städte-Gebiet zum See Genezareth. Und dann nochmal, dann gibt es nochmal eine Rundreise und dann kommen sie nach Caesarea Philippi, wo der Herr Jesus fragt, was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus macht dieses Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann erscheint der Herr auch für kurze Zeit in göttlicher Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung. Und mittlerweile hat Jesus schon offen von seinem bevorstehenden Kreuzestod gesprochen. Aber die Jünger verstanden das nicht. Was für sie klar war, Jesus, der war entschlossen. Der ging zielstrebig. Und das sehen wir vor allem in Lukas Evangelium, in Lukas 9, Vers 51. Also ihr seht, wenn ihr das Lukas Evangelium betrachtet, 24 Kapitel, Lukas 9, also vor der Hälfte. Und da lesen wir, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Wir sehen also, hier verlässt Jesus Galiläa und er geht zielstrebig in Richtung Kreuz und Lukas betont gerade diese sogenannte letzte Reise. Er zieht in Richtung Jerusalem, aber das ist noch nicht sein letztes Mal Jerusalem. Er ist zunächst zum Laubhüttenfest im Herbst in Jerusalem, ein halbes Jahr vor seinem Tod. Und dann hält sich Jesus danach in Judäa auf, also im Süden. Und so geht der Herr Jesus noch einmal durch den Süden und lehrt in den Synagogen. Er ist also wieder im Süden, in Judäa. Und Lukas 10 bis 13 berichtet davon. Und dabei ist Jesus immer weiterhin auf dem Weg zum Kreuz. Und er kommt ein zweites Mal nach Jerusalem zum Fest der Tempelweihe. Das ist also so, ja, wenn Herbst Laubhüttenfest ist, Tempelweihe Winter, 3 Monate vor der Kreuzigung. Und er bekräftigt weiter, wer er ist. Der Sohn Gottes, der jedem Leben gibt, der an ihn glaubt. Und dann lesen wir in Johannes 10, Vers 40, und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Also nach diesem Fest der Tempelweihe zieht sich Jesus zurück, jenseits des Jordan, ein Gebiet, habt ihr vielleicht schon mal gehört, mit dem Namen Perea. Und so kommt er sozusagen zurück an den Anfang. Nicht genau an den Ort, wo er jetzt getauft wurde, aber in dieser Art Landschaft, die verknüpft ist mit der Taufe und der Versuchung. Und dann unterbricht er nochmal seinen Rückzug, um Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Und noch mehr Menschen glauben an ihn und deswegen brennen die Juden noch stärker darauf, ihn zu töten. Und schließlich kommt die letzte Reise nach Jerusalem, das letzte Mal, dass er hinaufsteigt nach Jerusalem zum welchem Fest? Zum Passafest, um dort zu sterben. Und in Jerusalem angekommen, als friedlicher, als demütiger König auf dem Esel in Jerusalem hineingeritten, was tut er als erstes? Er reinigt den Tempel. Also da hatte sich nichts geändert. Da war schon wieder derselbe Kommerz. Schon wieder hatte der Kommerz die Anbetung Gottes hinausgedrängt. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Dienst des Herrn Jesus im Überblick schauen, was fällt uns auf? Wir sehen also, Johannes der Täufer tauft zuerst und nach etwa einem halben Jahr wird der Herr Jesus getauft. Der Herr Jesus wird versucht und dann dient er im Süden, in Judäa. Und seinen Dienst in Judäa beginnt er damit, dass er den Tempel reinigt. Dann wird Johannes der Täufer gefangen genommen und das ist das Signal für den Herrn Jesus, nach Norden aufzubrechen, also durch Samaria. Und so kommt er nach Galiläa. Und etwa in der Mitte von diesem Dienst in Galiläa haben wir auch den Tag der Ablehnung. Wir haben insgesamt 2 Rundreisen vor dem Tag der Ablehnung und dann noch eine dritte danach. Wir haben gesehen, wie der Herr Jesus etwa ein Jahr vor der Kreuzigung erfährt, dass Johannes geköpft wird. Und so zieht er sich zurück mit seinen Jüngern auf 2 Rundreisen. Dann verlässt er Galiläa und kommt wohin? Wieder nach Judäa. Und danach nach Perea, also in den Bereich vom Jordan. Und was tut er, als er nach Jerusalem einzieht? Er reinigt den Tempel. Was fällt euch jetzt auf? Was fällt euch auf, wenn wir das so im Überblick sehen? Wir sehen Jordan, Judäa, Galiläa, Judäa, Jordan, Tempelreinigung. Wir sehen Er ist wieder am Anfang. Und der Tempel ist kein Ort der Anbetung. Man könnte sagen, es hat alles nichts gebracht. Das endet alles in einer großen Niederlage. Er hat 3,5 Jahre gedient und am Ende nichts gewonnen. Könnten wir meinen, aber so ist es nicht. Nichts ist entfernter von der Wahrheit. Wir können jetzt auch nehmen wir die richtige Perspektive ein, dann sehen wir, es ist alles genau geplant. Es muss alles genau so geschehen. Es ist ein komplettes Bild. Der Jesus verkündigt das Königreich Gottes, deswegen wird er abgelehnt und läuft zielstrebig zum Kreuz. Sein Dienst wurde nicht irgendwo hier in der Mitte abgebrochen, sondern er geht die volle Runde bis zum Ziel. Alles perfekt. Das Ziel ist abgeschlossen. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und so kommen wir noch einmal zurück zu Matthäus 20 und diesem Vers in Vers 28. Der Herr Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben. Was bedeutet das? Ein Lösegeld ist der Preis für einen Sklaven. Der Herr Jesus gibt sein Leben für Sklaven der Sünde. Solche Menschen, die auf sich selbst hören und Gott nicht gehorchen. Und nur Jesu Tod ist das Lösegeld, was befreit aus der Schuld, für sich selbst und gegen Gott gelebt zu haben. Und nur Jesu Tod ist das Lösegeld, was befreit aus dieser Gebundenheit an die Sünde. Ist Jesus das Lösegeld für viele? Ja, er ist das Lösegeld für viele, nicht alle. Für welche Menschen ist er das Lösegeld? Und das sehen wir jetzt ab Vers 29. Das sehen wir, als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und Jesus stand still, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an, und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend und sie folgten ihm nach. Seht ihr, das sind zwei Menschen, für die der Herr sein Leben gab. Die Frage ist, was hast du von dieser Predigt verstanden? Ist dir manches noch unklar? Ist dir vielleicht vieles nicht so verständlich? Das ist nicht so schlimm. Die Frage ist, hast du das eine verstanden? Hast du gesehen, dass es nur einen Retter von der Sünde gibt und dass du ihn brauchst? Und wenn das so ist, dann wähle heute den Notruf, so wie diese zwei Männer, und rufe den Herrn Jesus Christus an. Und er öffnet dir die Augen auch für all das, was du noch nicht verstanden hast. Ja, und wenn du auf den Dienst des Herrn Jesus Christus zurückschaust und sagen kannst: O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind. Jetzt sehe ich. Wenn du das sagen kannst, ja, dann preis den Herrn. Weil damit haben wir Augen für seinen Rettungsdienst. Wie perfekt hat der Herr seinen Dienst getan. Wie freimütig, wie mächtig hat er sein Reich verkündigt. Wie geduldig und wie demütig hat er sich ablehnen lassen. Und dann, wie zielstrebig und wie gehorsam ist er ans Kreuz gegangen. Welche Liebe, welch Erbarmen hat er gezeigt. Für mich, den blinden Sünder. Aber jetzt sehe ich. Und ganz wichtig, jetzt folge ich ihm nach. Das sehen wir bei diesen zwei einst Blinden. Sie folgen Jesus, dem Sohn Davids, nach. Jesus, mein König, mein Retter und mein Gott. Amen.